Bist du bereit für deine nächste Reise? Dann herzlich willkommen zum Reisepodcast Handgepäck. Der Podcast mit authentischen Reisetipps von Locals, Reiseblogger, Reisebloggerinnen oder auch Digital Nomads. Und ja, heute entführe ich dich mit zu einem verborgenen Schatz Arabiens, und zwar den Oman. Dort hast du Wüste, grüne Oasen, du hast Küstenlinien, alles so wie in Tausend und einer Nacht. Und der kannst dich irgendwie inspirieren lassen von der Gastfreundschaft bis hin zu Weihrauch. Und bist irgendwie auch fernab von all dem Massentourismus. Und ja, wie wir jetzt auch klären in dem Interview gleich, es gibt auch nicht mal Wolkenkratzer. Also es ist wirklich was ganz anderes, ganz toll, vielfältig. Und zu Gast habe ich gleich die liebe Nicole von Peasant Jakes, also eine Reisebloggerin, die schon selbst vor Ort war, die sich total gut auskennt und einfach von ihren Erlebnissen dort vor Ort berichtet, wie sie dorthin reisen würde, was sie empfiehlt, was man mitnehmen sollte, was man beachten sollte, wenn man dort als Tourist oder Touristin auch ist. Da gibt sie uns auf jeden Fall ganz, ganz viele Tipps. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß jetzt bei diesem Interview. Wenn du Fragen hast oder Wünsche, dann schreib mir doch gerne oder connecte dich mit mir via Instagram. Ich freue mich sehr drauf und ja, kann dir jetzt nur sagen, ganz viel Spaß bei dem Interview.
Handgepäck.
Ja, herzlich willkommen, liebe Nicole, Passenger X. Ich freue mich, dass du da bist und dass wir jetzt eine wunderschöne Podcast-Aufnahme zusammen starten.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich, denn es war so schön, so verrückt auch. Dieses Jahr waren wir ja beide bei der ITB und hätten wir aber nicht beide auf Ravelry gekannt. Also Grüße nochmal an die Familienreiseblogger aus Berlin, die uns quasi vorgestellt haben. Hätten wir uns wahrscheinlich gar nicht kennengelernt bei der Masse an Menschen dort vor Ort. Und es ist aber so schön, denn uns verbindet ja einfach auch alles. Ne? Thema Reisen, Thema irgendwie Content Creation, sei es über Blog oder über einen Podcast. Und von daher
ich erinnere
so schön,
mich auch, das Kaffeetrinken verbindet uns.
Kaffee trinken verbindet uns und natürlich auch, sag ich mal, die Gegend, ne? Also ich wohne in Potsdam, du in Berlin, wenn genau, du mal sozusagen vor Ort bist, und von daher ist es sehr, sehr schön, dass wir uns kennenlernen durften. Aber jetzt bist du gar nicht in Berlin, hast du mir gerade verraten. Magst du kurz sagen, wo du bist?
Ja, ich bin gerade eine Woche in Frankreich unterwegs und nutze das Thema Remote-Arbeiten aus, weil ich hier Freunde bei ihrem Job ein bisschen supporte. Genau, und dann geht in ein paar Wochen auch die große Saison wieder los, dann bin ich sowieso irgendwie überall und nirgendwo.
Ja, mega. Und heute soll es ja in den Oman quasi gedanklich gehen. Ja, wie oft warst du da schon? Wann warst du da das letzte Mal? Oder wann warst du da vor Ort?
Ich war das letzte Mal zum Jahreswechsel da, also vor 4-5 Monaten. Mhm. Und auch mein erstes Mal. Also die Erinnerungen sind noch sehr frisch und sind jetzt auch eben auf dieser ersten Reise basierend. Ich bin aber gerade dabei, fürs nächste Jahr noch eine weitere Reise zu planen.
Ah, cool. Ja, ich glaube, die waren auch im letzten Jahr, ne? Austragungsort oder halt Name der ITB sozusagen. ITB hat ja immer ein Land, auch eine Destination, und da war es der Oman. Mhm. Genau, darüber bist du wahrscheinlich dann auch hingekommen, oder?
Nee, tatsächlich steht der Oman schon total lange auf unserer Liste. Also man muss sagen, wenn man so reiseverrückt ist, wie ich es bin, steht eigentlich, ich sag mal, es steht jedes Land auf meiner Liste, egal wie groß oder klein, solange es gerade sich nicht in extrem komplizierten Umständen befindet oder total unsicher ist. Grundsätzlich ist meine Neugierde irgendwie jedem Land gegenüber sehr offen. Und der Oman steht da schon ganz lange drauf. An der Stelle gehen Grüße raus an Steffi, das ist eine ehemalige Arbeitskollegin von mir. Und die erste, die damals, als ich noch im Konzern war, bei uns auf so einem Team ein Sabbatical gemacht hat. Und ich weiß, dass sie unter anderem eben auch mal in den Oman gereist ist mit ihrem Partner damals und ziemlich begeistert war. Und das ist jetzt, wow, ich glaube, über 10 Jahre her oder so. Und da ist mir das eigentlich das allererste Mal begegnet. Dann immer mal wieder so ein bisschen. Ist jetzt ja nichts, was so super groß durchgehypt wird. Mhm. Und ich hatte es auch schon mal recherchiert und schon mal überlegt, hinzufahren. Aber das mache ich mit vielen Reisen. Also ich habe auch schon eine ganze Mexiko-Reise und USA-Reise durchgeplant und bin nicht hingefahren, weil dann irgendwie doch was anderes Prio gekriegt hat. Also ich habe so richtig so Reisepläne, die könnte ich eigentlich aus der Schublade ziehen. Und so auch für den Oman. Und dann war es letztes Jahr so, dass sich für uns die Chance ergeben hat oder die Option durch den Jobwechsel bei meinem Freund, dass wir doch nochmal über Silvester weg könnten. Und dann haben wir 2 Wochen vorher ungelogen überlegt, okay, aber wohin? Und dann wurden so diverse Optionen durchgespielt. Manches war dann einfach schon super teuer, weil halt kurzfristig. Manches hatte einfach nicht Saison, also wetterbedingt. Und dann wurde diese Schublade mit dem Oman wieder aufgemacht, Gott sei Dank. Und dann haben wir auch noch einen ziemlich coolen Reiseanbieter vor Ort gefunden, der uns das sehr schnell und unkompliziert noch organisiert hat. Also weil wir sind mit Auto und Dachzelt unterwegs gewesen. Das ist ja dann immer noch mal ein bisschen besonders. Und so kam es. Also das war eigentlich so gar nicht mal, also die ITB, ja, das war so einer von 100 Kontaktpunkten, würde ich sagen. Aber es war nicht so unbedingt der Auslöser.
Das ist ja spannend. Also mega, wie du auch unterwegs bist, wie du reist, das kann man sich dann alles auf deinem Reiseblog auch mal anschauen. Das packe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Aber bevor wir jetzt richtig tief eintauchen in deine Erfahrungen im Oman, auch als Reisebloggerin, habe ich zu Beginn ein paar Fun Facts oder beziehungsweise ein paar Facts rausgesucht über den Oman. Und ja, da bin ich mal gespannt, was du sagst, was du vielleicht auch für Erfahrungen vor Ort dazu gesammelt hast. Womit starten wir? Es gibt auf jeden Fall Straßen ohne Hochhäuser. Mhm. Und zwar in Maskat sind quasi Wolkenkratzer verboten. Warst du da?
Ja, das ist ja die Hauptstadt. Also der Oman, kann ich absolut so bestätigen, der Oman sagt selber, er möchte authentisch bleiben und sagen wir mal in der Hinsicht bauweise technisch traditionell, anders als andere Länder in der Region. Ne, gucken wir uns nach Dubai um oder so, wo alles irgendwie immer größer, immer glänzender wird. Das hat man im Oman nicht. Also es gibt in der Hauptstadt durchaus einige größere Häuser und auch ein paar größere Hotels, aber nicht so massiv, wie man das von woanders kennt. Und sobald man die Hauptstadt verlässt, gibt es das eigentlich gar nicht mehr. Also tatsächlich ist es eher so, dass wenn man durch das Land fährt, man ziemlich erstaunt ist über die Bauweise, weil es gibt immer so Ortschaften, dann sind so 2, 3 Stöcker vielleicht, die Häuser haben und dann Supermarkt, Tankstelle, noch ein Supermarkt, dann endet das Ding auch schon wieder. Und dann ist eigentlich, kann man sich vorstellen, zumindest für den Norden kann ich das so sagen, hast du eine flache Landschaft mit eher so sandigen Böden und dann steht da eine Villa und da drüben eine Villa, aber nicht dicht an dicht unbedingt. Das heißt, da ist oft viel Fläche dazwischen, sobald man halt diese kleinen Ortschaften verlässt. Das ist alles nicht hochgebaut, das ist aber eben wirklich auch gewollt. Und das finde ich persönlich auch total schön, also das ist, weil ich eben... Also nicht, dass ich nicht so beeindruckende Architektur bewundernswert fände, aber man möchte als Reisender, der neugierig ist, eigentlich vor allem die authentische Kultur kennenlernen und dementsprechend ist das halt besonders schön, wenn das auch erhalten bleibt.
Das finde ich gerade total spannend. Also es war mir überhaupt nicht so bewusst. Ich war ja selber leider noch nicht da. Aber das klingt ja cool. Das klingt ja mega als Kontrastprogramm zu, keine Ahnung, New York beispielsweise, sich das mal anzuschauen, wie da die Architektur ist. Also richtig cool. Und ja, werden auch mit einem besonderen Material, sag ich mal, bebaut dort alle, ne? Weißt du das, welches es besonders
ist? Also du hast also die ganzen älteren Dörfer, das ist sehr viel Lehm, ne? So, so alte Lehmdörfer, das sind auch eigentlich so die schönsten Sehenswürdigkeiten, sind eben diese alten Dörfer. Das ist sehr viel Naturmaterialien auch, ja.
Genau. Und zwar, genau, sind die berühmt für diese Lehmforts und hast du eine Idee, wie viel es davon gibt im ganzen Land ungefähr?
Nee, also das ist jetzt richtig wildes Raten, das kann nur schief gehen. Also ich habe davon wahrscheinlich selber so 5 Stück besucht und dann noch ein paar Städte, die nur so gebaut sind. Aber boah, also so richtig, wenn du richtig diese Burgen meinst, dann gehe ich mal davon aus, dass es bestimmt 20, 30 Stück sind oder noch mehr. Oh Gott.
Noch mehr. Kannst eine 5 noch 2 Nullen dranhängen okay, und dann hast du
wow. Geschafft. Man sieht, ich muss noch mal hin. Es gibt noch so viele davon zu sehen, offensichtlich.
Genau. Und dann sind ja auch bekannt für Weihrauch. Total quasi der Duft des Orients, kann man auch sagen. Hast du das? Hast du das mitbekommen?
Sowas von. Und ich muss sagen, ich liebe das. Also, und zwar da vielleicht an der Stelle, vergesst alle irgendwie so diese schweren Räucherstäbchen-Düfte, wo man so denkt, so boah, da gehe ich einmal rein und alles riecht danach und man ist eigentlich so, ich krieg gleich Kopfschmerzen. Ja. Der Weihrauch im Oman ist mitunter extrem hochqualitativ und hat so einen, wie ich finde, unfassbar angenehmen, leicht holzigen, aber eben leichten Duft. Und das merkst du total, weil in diversen Geschäften und so gibt es das irgendwie so als so Räuchergeschichten, aber eben immer wirklich super dezent. Und Weihrauch kann ja auch in Wasser getan werden und dann ist es gut für den Magen und so. Es hat so ganz viele Wirkungsweisen. Also es ist ein total wichtiges Produkt vor Ort, aber eben auch ein Exportprodukt. Und ich hatte das große, tatsächlich auf der ITB, total kleiner Fun Fact, wenn man dann in die Halle gekommen ist, wo unter anderem auch der Oman war, hat man es eigentlich auch gerochen. Du wusstest,
dass im letzten Jahr, oder? Oder in diesem Jahr?
In beiden Jahren. Also im letzten Jahr war es richtig krass. Da hatten sie, glaube ich, sogar so so richtige Spender, wo du das gerochen hast. Mhm. Ich habe die dieses Jahr gar nicht gesehen und trotzdem war dieser Geruch so ein bisschen da. Und in mir hat es sofort so ein... Ich bin eh jemand, der so sehr Geruch mit Orten verbinden kann. Das ist so ein Sinn, der bei mir gut funktioniert. Und das heißt, das hat mir immer wieder so ein... Ich musste immer lächeln. Ich bin da rein und wusste, hier fühle ich mich gut, ne? Hier fühle ich mich wohl. Und ich hatte auch unseren Reiseanbieter, bei dem wir damals waren, getroffen auf der ITB und der hat mir so ein Säckchen mit hochwertigem Weihrauch geschenkt. Und das darf jetzt bei uns in der Wohnung auch seinen Duft verbreiten. Ich bin in love, total.
Genau, so ging es uns auch. Wir waren letztes Jahr da, auch beim Stand vom Oman. Und da haben wir das auch geschenkt bekommen und ich muss sagen, die waren auch so gastfreundlich dort, quasi an diesem Stand, die waren so, ja, freundlich, welcoming, also da dachte ich auch, oh Mann, why not, irgendwann muss ich da auf jeden Fall auch mal hin, also von daher, vielleicht machst du jetzt Werbung nochmal dafür, dass du sagst, es lohnt sich und ich bin gespannt, ja, was du jetzt erzählst, was waren denn so deine Highlights von der Reise, was sollte man sich unbedingt anschauen, wo sollte man vielleicht als Einsteiger, Einsteigerin starten, wenn man dort mal vor Ort sein möchte?
Also erstmal hat man ja total unterschiedliche Möglichkeiten, das Land zu bereisen. Entweder, also viele machen das als Gruppenreise in ein paar Tagen. Da haben wir auch super viele so, also zumindest vor den großen Hotels stehen sind, so Busse, nicht an den Spot selber. Da verläuft sich das dann total, aber wir sind aber nicht so die Gruppenreise-Leute. Ich bin halt super gern individuell unterwegs, ich liebe das einfach. Und für den Oman haben wir uns ja überlegt gehabt, dass wir das gerne mit Dachzelt machen wollen. Sowas, also im Campen, aber mit Dachzelt. Das ist schon eine super spezielle Geschichte, machen auch noch nicht so viele dort. Es gibt so zwei Anbieter, die das irgendwie solche Autos auch haben, aber es ist eben noch alles andere als überlaufen. Also wer noch wirklich so ein Gefühl von, wir sind die Einzigen, die das hier machen, haben will, der ist damit schon mal ziemlich gut unterwegs. Ja, das ist selten woanders so wenig andere Leute, die auf die gleiche Art reisen gesehen.
Und gibt es da irgendwelche Regeln, muss man sich da... dann nur dran halten, kann man über irgendwie langfahren oder weiß ich nicht.
Ja, also erstmal wäre es schon mal gut, wenn man 4x4 hat, also ein Auto, was irgendwie auch hoch, runter, Buckelpiste, im besten Fall durch die Wüste kann, weil die Schönheit des Landes liegt sicherlich auch in ihrer Landschaft und dann gibt es eben Canyons etc., das sind schon ganz schön ruppelige Straßen, da sollte man zum einen geübter Fahrer sein, Grüße gehen raus an meinen Helden, weil ich habe nicht mal einen Führerschein, er fährt immer und er liebt es, also Fun Fact, ich liebe Roadtrips, habe aber keinen Führerschein, dafür wird es bestimmt einen Shitstorm geben jetzt. Ich hätte ihn inzwischen gemacht, wenn ich meinen Partner so sehr lieben würde, auch Auto zu fahren und das auch lange. Also ich quäle ihn da nicht durch. Ich darf wohl sagen, dass ein absolutes Highlight dieser Reise das Fahren durch die Wüste war. Insofern hätte ich ihn da seines größten Glückes beraubt, wenn ich mir darauf bestanden hätte.
Wow. Was für eine schöne Symbiose.
Oder? Ich finde das auch sehr gut, ja. Also das macht auf jeden Fall fetzt richtig. Und von der Geschichte her, also es ist so, was sollte man beachten oder was sind so die Spielregeln? Außerhalb der Stadt ist es mit dem Fahren extrem einfach. Weil es ist recht unkompliziert, die Wege zu finden. Die Straßen sind super gut gemacht. Was hat uns unser Anbieter gesagt? Das Einzige, woran es uns nicht mangelt, sind definitiv Tankstellen. Die werdet ihr immer finden. Der Oman hat ja da auch seine Ressourcen. Das ist kein Problem, wenn es jetzt um die Infrastruktur geht. Aber Oman ist ein Wildcamping-Land. Also es gibt man wird keine Wohnmobile wirklich sehen. Es gibt nicht so wie bei uns jetzt in Europa irgendwie richtige Campingplätze, sondern es ist Wildcampen. Das heißt natürlich auch, dass man dem Ganzen mit einem guten Respekt begegnen sollte. Also sowieso bin ich große Verfechterin davon, respektvoll zu reisen und sich den lokalen Gegebenheiten anzupassen. Aber das gilt natürlich umso mehr, wenn man, sag ich mal, wild steht. Das heißt, kein Müll hinterlassen Und ich sage es jetzt genauso, wie ich es meine, auch kein Klopapier. Bitte nicht. Also ja, das löst sich irgendwann auf, aber es braucht auch seine Zeit. Nehmt euren Kram mit. Einfach eine Mülltüte irgendwie ins Auto packen und ob es jetzt nun ums Gebüsch, das kleine oder große Geschäft, das ist egal, packt halt dieses Klopapier wieder ein. Ist ja jetzt nicht so dramatisch. Und also respektvoll einfach zu reisen, die Orte sauber zu hinterlassen, ist definitiv ein Ding. Man kann wild campen. Es gibt genug Plätze dafür. Wenn man sich so ein bisschen Routen anschaut oder sich auch eine Route planen lässt, dann geben die sich so ein Stück weit auch selber. Man muss schon ein bisschen Ausschau halten, ne, weil, wie gesagt, das ist ja nicht vorgegeben als Spot und so die, sag ich mal, die gebräuchlichen Apps, die es in anderen Ländern gut funktionieren, um solche Spots zu finden, die sind halt auch noch nicht so weit verbreitet, sind ja noch nicht so viele Leute unterwegs. Muss schon ein bisschen Abenteuerlust auch haben, ja, aber das ist eine total tolle Art, das Land zu bereisen. Und man kann es ja auch kombinieren, indem man sich mal zwischendurch wieder doch ein Hotel bucht, um mal eine richtige Dusche zu genießen, zum Beispiel.
Habt ihr das gemacht?
Nee, wir waren ganz am Anfang in der Hauptstadt in einem Hotel, da hatten wir das Auto auch noch nicht und dann wieder am Ende, zwischendrin aber nicht. Also wir waren dann irgendwie, ich glaube, 8 Tage waren das dann nur mit dem Auto unterwegs und dann Feuchttücher und in Eimer Wasser haben es dann getan. Also das funktioniert dann auch, beziehungsweise die Wadis, also es gibt ja die Wadis, das ist natürlich dann eine besonders schöne Erfrischung, wenn man da drin dann einmal irgendwie reinspringen kann, ja.
Was, ey. Da muss man echt Bock auf Abenteuer haben.
Ja, aber ich meine, es schreien ja immer alle so laut, dass, ne, sie wollen Abenteuer und sie wollen was Uniques und so weiter. Ja, da muss man halt auch mal ein bisschen die Bequemlichkeit zurücklassen. Das ist dann halt, ne, das ist, wenn alles immer für einen gemacht ist und das Bett schon gemacht ist, ist das Abenteuer halt auch sehr klein. Und wie gesagt, man kann es ja für sich leveln. Also man kann natürlich auch mit einem Auto fahren, einfach sich ein Auto, ein Mietauto holen und dann irgendwo übernachten. Oder man macht Dachzelt, aber bucht halt jede zweite Nacht irgendwie ein Hotel. Man kann das ja ganz gut mixen.
Mhm. Ja, sehr gut. Und was waren jetzt so die Highlights auf deiner Reise von, keine Ahnung, irgendwelchen schönen Städten, Sehenswürdigkeiten? Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
Also für mich sehr am liebsten immer möglichst viel. Und für mich macht es wirklich die Mischung, ne, dass man unterschiedliche Landschaften hat und auch ganz unterschiedliche Eindrücke bekommt. Ich fand die Bahiba Sands auf jeden Fall toll, also Wüstenerfahrung. Wir haben dann eine Nacht verbracht in einem Beduinencamp, wo der Beduinenpapa auch für uns sein Essen gemacht hat und unterm freien Sternenhimmel irgendwie abends noch haben wir gegessen. Und da sind wir am nächsten Tag eben komplett auch durch die Wüste durch. Also wenn man das auch zum Beispiel mal mit Marokko vergleicht, wo wir auch so eine Wüstenerfahrung hatten, gibt immer Touren, die ein Stück in die Wüste reinbringen, dann schläft man im Camper und fährt man wieder den gleichen Weg raus. Da ist man vielleicht 1 Stunde, 2 höchstens in die Wüste reingefahren, wenn überhaupt, und hatten manchmal noch nicht so richtig das Gefühl, so richtig drin zu sein, ne, weil es irgendwie zu schnell wieder rausgeht. Wenn man aber im Oman ist, kann man halt tatsächlich sagen, okay, ich möchte dort übernachten und ich fahre am nächsten Tag quer durch die Wüste durch. Also wir sind da mehrere Stunden nur durch die Wüste gefahren. Unter Begleitung des Beduinenpapas, für den Fall, dass wir natürlich auch stecken bleiben und den Weg nicht finden. Das war nötig und auch richtig so. Und dann hast du ein ganz anderes Gefühl von der Weite. Also das ist einfach irre, was für eine Weite das ist. Das war definitiv eins der Highlights. Ich würde auch das Wadi Shab als Highlight bezeichnen. Das ist eben eins von den Wadis, wo du wirklich auch wanderst, um zu den Becken zum Schwimmen zu kommen. Auch wenn wir uns da
kannst du das nochmal beschreiben? Was ist das genau? Ja.
Also ein Wadi ist ja eigentlich so eine Art Flussbett, also irgendwie eine Wasserquelle, die oft, weil es eben eine der wenigen Wasserquellen in der Umgebung ist, dann eben auch begrünt ist. Da stehen dann häufig, also wirklich so ein bisschen, wie man sich so eine Fata Morgana vorstellt. Eigentlich sind da drumherum dann Palmen. Im Fall von Oman ist das häufig aber auch umgeben von so ein bisschen Felsenlandschaft oder Bergen. Dadurch wird es ja oft auch gespeist dann. Und das sind eben auch Spots, wo man baden gehen kann. Also die sind für gewöhnlich zum Baden freigegeben. Und die sind unterschiedlich groß. Aber es ist immer ein wirklich schöner Ort. Und das Wadi Shab, das ist nicht so weit weg von der Hauptstadt. Das ist halt relativ lang gezogen. Also da hast du wirklich so eine Art Canyon-Schlucht, könnte man sich jetzt so mal optisch einfach vorstellen. Und da musst du halt schon, also setzt erst über so einen mini, also fast schon teichartigen See irgendwie über mit einem Boot und dann wanderst du los zu dem Einstieg. Und es gibt mehrere Becken, die miteinander verknüpft sind. Und dann kannst du von einem Becken zum nächsten schwimmen. Und hast halt diese Landschaft drumherum.
Ey, das klingt traumhaft, wirklich.
Ja, es ist sehr speziell. Auch an der Stelle, mir immer total wichtig, will ich das Thema Respekt nochmal aufwerfen, weil wir sind ja im Oman und wir reden vom Baden und Bikinis und überhaupt leichte Bekleidung ist im Oman an sich kein Thema. Ja, also das ist nichts, was der Kultur inne wäre, sondern wir haben hier eigentlich eine bedeckte Kultur, schon religiös bedingt. Kennt man ja auch diese tollen weißen Gewänder, die die Herren immer tragen.
Und wie
Das
warst du dann baden? Was hast du getragen?
Ich habe mein Bikini getragen, aber ich habe halt insofern darauf geachtet, es gibt eigentlich so die Regel, dass du nicht in die ersten Becken gehst. Die ersten Becken sind eigentlich den Einheimischen vorbehalten und dort ist auch Ankleidepflicht, auch wenn du jetzt, also im Wadi Shab ist ja sowieso länger gezogen, aber es gibt auch viele andere Wadis, wo wir waren. Da teilweise hast du auch Verbotsschilder wirklich für Bikinis in den ersten Becken und daran hält man sich dann einfach. Also mich hat es tierisch aufgeregt, dann zu sehen, dass das einige Touristen einfach ignoriert haben. Obwohl du 20 Meter weiter halt eine verstecktere Ecke gehabt hättest. Das finde ich einfach super respektlos. Genau, also ich bin halt mit T-Shirt und langer Hose da lang gelaufen, ganz normal. Und dann sind wir zu den weiter hintergelegenen Becken. Und dann habe ich natürlich auch jetzt nicht meine Kleidung irgendwie ohne Handtuch da gewechselt oder komplett nackt gezogen, ne? Auf gar keinen Fall. Dann guckt man halt, dass man sich auch so umzieht, dass das jetzt nicht so in der sichtbaren Reichweite ist. Genau, also weil die Frauen vor Ort, aber selbst die Herren gehen mehr bekleidet baden und eine Frau würde niemals da ernsthaft Haut zeigen. Also geht es in Vollbekleidung. Ne? Das ist dann, ich finde, dass man schon auch, ja, ich sag mal, gerade in den letzten Monaten, ohne jetzt eine politische Diskussion aufzumachen, aber sagt man ja in Deutschland auch immer, oh, und keiner hält sich an unsere Regeln und. Also wir verlangen irgendwie, dass man sich so ein bisschen anpasst. Zu Recht, aber das muss man ja im Ausland genauso machen. Ich kann halt nicht
Ja,
als Tourist
absolut.
hingehen und dann die lokale Kultur nicht berücksichtigen. Das gehört einfach dazu. Genau. Aber
Ja.
dann geht's problemlos. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwer steht und ich dann, weiß ich nicht, gemein anguckt oder wütend ist oder sowas, sondern das ist so ein bisschen die Abmachung und es ist auch das, was Reiseanbieter dir sagen werden. Verhalte dich respektvoll, such dir einen Ort, wo das okay ist. Meistens sind es die hinteren Bereiche. Das ist nicht weniger schön, manchmal sogar schöner noch. Musst halt 3 Meter weiterlaufen und dann ist das auch kein Problem.
Würdest du auch empfehlen, irgendwie mit einem Reiseveranstalter das zu planen, oder kann man das auch irgendwie alleine machen?
Ja, also grundsätzlich kannst du das schon alleine machen. Machen wir ja auch bei anderen Reisen eigentlich immer, sagen wir mal zu 95%. In dem Fall war es so ein bisschen der Kürze der Zeit geschuldet, dass wir gesagt haben, das und ich wusste halt, dass ich 2 Wochen später noch nach Sri Lanka fliege. Das heißt, ich hatte noch sehr viel sozusagen Aufwand für eine andere Reise zu planen. Deswegen hatte ich einfach keine Kapazität mehr, die Reise auch noch vorzubereiten. Und dann haben wir uns einen Reiseanbieter gesucht. Ich glaube, für alle, die nicht Reiseblogger sind oder so richtig nerdy sind, so wie ich, so bei Reiseplanung, macht so ein Reiseanbieter im Moment schon Sinn, weil man, ich glaube, die wenigsten können sich das Land vorstellen. Also wenige haben eine konkrete Vorstellung dazu und verstehen, wie es funktioniert. Das ist super unkompliziert. Also das kann ich vorneweg sagen. Und trotzdem gibt es einmal ein bisschen mehr Sicherheit, wenn das jemand für einen gemacht hat. Gerade wenn man jetzt eh auch mit einem Dachzelt unterwegs sein will, braucht man ja einen Anbieter, der das eben auch anbietet. Ja, und dann wissen die auch genau, welche Route man machen kann, wo man langfahren kann, beziehungsweise wie viel Kilometer auch zum Beispiel Sinn machen. Das ist auch was, das man im Ausland ja oft verschätzt, weil die Höchstgeschwindigkeit eine andere ist, weil die Straßenstruktur eine andere ist oder so. Und für uns hat das super funktioniert, da jetzt mit einem Anbieter unterwegs zu sein. Die haben uns, ich muss sagen, also für jemanden, der sonst immer alles selber plant, das war schon sehr bequem, ne? Also die hatten das Hotel gebucht, die haben uns am Flughafen abgeholt, sie waren ultra pünktlich, haben uns irgendwie im Hotel dann erklärt, okay, so und so sieht die Route aus. Dann hatten wir einen Zettel, wo so die einzelnen Punkte drauf waren. Ich hatte ja vorher schon selber recherchiert, das hatte auch voll mit dem gepasst, was wir eh sehen wollten. Also ist nichts ausgeblieben. Und dann, das fand ich auch sehr geil, hatten sie ein Handy vorbereitet, auf dem alle Spots schon in der Google Maps hinterlegt waren und auch so ein paar Tipps noch. Und das heißt, dass wenn wir morgens gesagt haben, ah, heute sollen wir von X nach Y fahren, haben wir das nur noch eingegeben. Das Handy hatte auch eine SIM-Karte schon drin, da mussten wir uns nicht mehr drum kümmern. Und dann hatten wir ein Navigationsgerät, was vorbereitet war. Und das alleine ist schon so, wow, geil abgehakt, ne? Also
Also das ist richtig Gold wert, ja.
ja, und wir hatten halt auch hätten die halt jederzeit kontaktieren können, hatten irgendwie diverse Nummern, die waren auch wirklich immer erreichbar. Wären wir jetzt irgendwo stecken geblieben, wäre, weiß ich nicht, Reifen geplatzt oder irgendwie sowas, ne? Oder hätten uns nicht zurechtgefunden oder hätten uns auf einmal mitten im Canyon doch nicht getraut, die Straße hoch zu fahren, dann hätten wir halt jemanden erreicht. Und das ist in so einem Land, glaube ich, für die meisten dann schon auch irgendwie eine Sicherheit, die das bisschen, was es mehr kostet, als es selber zu organisieren, dann doch auch irgendwie wert ist.
Ja, absolut. Was würdest du sagen, wie viel Zeit sollte man einplanen, wenn man den U-Bahn besichtigen möchte?
Ja, von bis, ne? Also, wie viel will man sehen? Also, wir waren jetzt, vielleicht sind wir ein ganz gutes Beispiel. Wir haben ja jetzt für die erste Reise gesagt, wir wollen so die großen Highlights sehen, so wie man es ja üblicherweise macht, und wollen eben möglichst individuell unterwegs sein und dazwischen eben so viel wie möglich mitnehmen. Und dann waren es bei uns so 10, 12 Tage, wobei wir am Ende 2 Nächte nochmal im Hotel in der Hauptstadt hatten und auf dem Hinweg eine. So, das könnte man am Ende auf jeden Fall kürzen. Ne, man kann ja auch sagen, man gibt das Auto ab, macht noch höchstens eine Nacht. Also nochmal, wenn man so unterwegs ist wie wir, ist nochmal duschen am Ende schön, bevor man nach Hause fliegt. Das ist schon eine relevante Sache, um dann am nächsten Tag irgendwie den ersten Flieger zu nehmen oder so. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Länge, wenn man möglichst viel sehen will. Es gibt auch Touren, die gehen nur 7 Tage. Dann ist man fairerweise wirklich immer so, sag ich mal, macht so eine klassische Nordrunde. Da hat man eine ganz große Fläche vom Land nicht gesehen. Das muss einem klar sein. Aber wie so oft wäre das sonst eben auch eine Geschichte, die deutlich länger braucht. Ja. Aber ich sag mal so, als Einsteigertour finde ich so 10 Tage eigentlich ganz gut.
Und wie war so euer Flug? Ihr seid wahrscheinlich von Berlin geflogen. Wie lange hat das gedauert? Wo waren Zwischenstopps?
Das ist eine berechtigte Frage und ich kann es dir gar nicht mehr so gut beantworten. Ich, das ist immer, ich habe einen Freund, der ist total flugbegeistert und fragt mich wirklich immer so, mit welcher Airline und so, weil mein Hirn sagt so, ah, weiß ich nicht mehr. Das soll jetzt gar nicht scheiße klingen, aber durch dieses viele Reisen vergesse ich das oft. Ich weiß nur, dass ich es super unkompliziert fand. Wo sind wir denn zwischengelandet? Ich glaube, warte mal, irgendwo in einem arabischen Land, glaube ich. Ich müsste es wirklich gleich mal nachlesen.
Ja, das
Sorry für
ist
mein
gut.
schlechtes Gedächtnis an der Stelle. Das verdränge ich immer so, weil Fliegen ist für mich so, okay, Filme gucken, Zeit rumkriegen, ankommen und dann los. Ich bin immer nur auf den Ort so fokussiert. Das Fliegen selber ist für mich immer nur so eine semi-aufregende Sache. Aber es war unkompliziert irgendwie. Es ist, hat aber schon, ich glaube, wir waren schon so 19 Stunden oder sowas unterwegs. Also es war jetzt keine kurze, also du hast leider keine Direktflüge, das ist so viel, daran kann ich mich wohl noch
Das
erinnern.
ist klar,
Das
ja.
ist keine super schnelle Geschichte, deswegen, es hat schon so einen gewissen Aufwand und es ist auch keine unglaublich günstige Geschichte, die du für 200, 300 € ableistest. Also das ist schon nochmal
Ja,
die Investition, die du da halt auch machst, ne?
naja. Okay. Ja, ich hatte neulich auch eine Flugbegleitung zu Gast im Podcast und die konnte sich auch nicht mehr erinnern, wie viel Mal sie überhaupt in ihrem Leben schon geflogen ist. Das war genauso witzig.
Ja, das ist so ein Syndrom. Ich glaube, andere würden so, die würden dir jetzt noch die Details vom Flug erzählen oder was sie geguckt hätten oder was es zu essen gab oder so. Ich bin so, es ging nichts schief. Wir waren pünktlich und es war gut.
Ja. Ja, okay. Ja, wir waren vorhin bei deinen Highlights, deinen
Ja.
Sehenswürdigkeiten. Hast du da noch Ergänzungen zu?
Ja, also die, was du schon angesprochen hattest, die Forts und Lehmstädte so ganz grundsätzlich, das ist ganz schön. Also Misva ist zum Beispiel eine von so einen Lehmstädten, die ist so 400, ich glaube so um die 400 Jahre alt. Da hast du lauter so Lehmhäuser, das ist ein bisschen in den Berghang reingebaut und dann ein spezielles Bewässerungssystem und dann gibt es drumherum lauter grüne Gärten und so. Und das ist für unsere Augen schon ein sehr ungewohntes Bild. Und das liebe ich ja, ne? Wenn du irgendwo hinkommst. Das macht für mich ja das Reisen aus, dass Dinge anders sind. Dass es halt nicht ist wie zu Hause. Ob es jetzt ist, weil du in Österreich total tolle Berge hast, ja, oder also dass einfach die Landschaft so anders ist in Berlin. Oder ob es ist, dass die Kultur ganz anders ist oder die Gerüche und Geräusche. Und in dem Fall ist eben auch die Bauweise dann mitunter total anders. Und das ist da schon ganz, also auf jeden Fall auch ein Spot, der wird bei jedem, der diese Nordoman plant, wird er sich das auch angucken. Das ist einer der Hauptspots eigentlich. Und dann auch so das Nagalfort, das ist was, was wir am ersten Tag schon gemacht hatten. Eben auch so ein Lehmfort, ne, wo du die verschiedenen Räume siehst, wie man halt früher gelebt hat. Ich finde auch, dass die alle, selbst wenn sie als Museum aufbereitet sind, immer noch total entspannt sind. Also es ist einfach nicht so überlaufen, selbst wenn da gerade ein paar Touristen sind, es ist immer noch relativ leer. Es ist eine sehr ruhige Geschichte. Also ich habe das Land außerhalb von der Hauptstadt auch als extrem ruhiges Land empfunden. Und im Nagalfort, so unter uns Coffee-Lovern, gibt es sogar ein richtig gutes Café. Sitzt man einfach im Fort und kann sich sein Specialty-Coffee mit Latte-Art irgendwie gönnen und das total unaufgeregt. Also ne, hier nicht mit Hipster-Schlange, sondern so gucken, ob es überhaupt offen ist, und ist halt schon gut, ja.
Ja,
Kann man nicht
nice,
sitzen gehen
klingt
lassen.
gut.
Ja.
Ja, ich glaube auch, dass der Kaffee da bestimmt unfassbar lecker schmeckt auch. Also mega.
Also Kaffee ist echt ein krasses Thema im Oman. Also die Omanis sind wirklich Kaffee- und auch Teetrinker, und das ist ja auch sowieso mit den in Kombination mit Datteln, das werdet ihr ja dann am
Genau.
Stand, als ihr am Oman-Stand wart, hundertprozentig auch erlebt haben, weil das in jedem Hotel oder auch überall, wo du zu Gast bist, gibt es immer Kaffee, Tee und Datteln. So, das ist gesetzt. So, und das
Die sind
ist
halt
so
auch
der
so gastfreundschaftlich, oder? So
mhm.
gastfreundlich.
Super
Also,
süß, ja.
ne?
Ja.
Wie war so deine Erfahrung? Hast du irgendeine eine Story zu berichten, wo du halt Einheimische kennengelernt hast?
Also dadurch, dass wir Wildcampen waren, ja, ein bisschen weniger als normalerweise, aber trotzdem hatten wir das, dass wir zum, also unter anderem, also erstmal waren die immer alle sehr, sehr zuvorkommend, egal wo du warst. Ja, in jedem Coffeeshop oder so, immer sehr freundlich, immer sehr nett, unaufdringlich. Also, ne, auch wenn jetzt so Leute sagen, oh, weiß ich nicht, kann ich jetzt in arabisch geprägtes Land reisen? Wie sie mit Marokko auf dem Markt denken, muss man immer dran denken, dass man so viel angequatscht wird und so. Also auf dem Markt im Oman, da schlafen die Verkäufer und musst sie wecken, dass sie dir was verkaufen, so ungefähr. Ja, also das ist so, also da waren wirklich zwei, also um Gottes Willen, ich will die Omanis jetzt nicht beleidigen, dass sie alle, weiß nicht, immer schlafen würden. No, so meine ich es nicht. Aber in der Markthalle in Niswa zum Beispiel auch eins von den absoluten Highlights, weil es eine super schöne Altstadt hat. Da waren die so entspannt, dass wirklich zwei, drei auch einfach ein Nickerchen gemacht haben, war halt später Nachmittag, war nichts los.
Wie
Also niemand,
schön.
der dich so anlabert und dir irgendwas aufzwängen will, überhaupt nicht. Extrem höfliche Menschen, wirklich, muss ich wirklich, wirklich sagen. Und ja, wir hatten so eine Begegnung, das war ganz niedlich. Wir hatten, war, glaube ich, die letzte Nacht, in der wir freigecampt haben. Und da haben wir halt keinen schönen, so, kein, nicht so richtig so einen schönen Stellplatz gefunden. Also wir wollten halt auch ein bisschen anders fahren als vorgegeben oder beziehungsweise ein bisschen weiter schon fahren. Nee, das war die vorletzte Nacht, genau, die vorletzte Nacht. Und dann waren wir irgendwie so zwischen mehreren Orten, und da war eigentlich nur, musst dir vorstellen, eine lange Straße, und rechts und links von der Straße kam so mehr oder weniger gar nichts. Also platte Landschaft mit so einem Mini-Hügelchen. Und jeder Mini-Hügel, also wir haben halt auch immer geguckt, dass wir möglichst nicht so stehen, dass wir super sichtbar sind. Dass man sich halt auch, ne, gerade ich als Frau, auch irgendwie morgens irgendwie umziehen kann an einem Auto, ohne für jeden so in sichtbarer Nähe zu sein. Nicht, weil man das Gefühl gehabt hätte, dass alle glotzen, sondern aus Respekt. Und dementsprechend war mir das immer wichtig, dass wir so ein bisschen abgeschirmt stehen. Und das war super schwierig, da was zu finden, weil immer, wenn ein kleiner Hügel kam, standen daneben halt wieder Privathäuser. Also haben wir irgendwann, weil es dann auch schon dunkel und spät war, gesagt, so, jetzt stellen wir uns halt 100 Meter von der Straße hier aufs platte Land drauf. Ist halt jetzt so, was, also wird ja immer dunkler, irgendwann musst du ja mal einen Platz finden. Haben uns halt so gestellt, dass ich zumindest so hinterm Auto halbwegs stehen konnte, und da ging halt so ein kleiner Schotterweg auch lang. Und wir hatten schon das Zeltdach aufgeklappt. Im Übrigen, für alle, die das noch nicht gemacht haben, ich liebe das, das ist tick, 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 und oben ist es. Ne? Das geht so schnell, das ist halt richtig cool. Da hatten wir das schon so aufgestellt. Ich hatte schon so mein Lichterkettchen da irgendwie angehangen, dass wir ein bisschen Licht hatten, und irgendwie haben irgendwie gerade unser Zeug sortiert. Und dann fuhr auf einmal ein Auto auf dieser Schotterstraße an uns vorbei und hielt neben uns an. Und ich dachte so, oh nee, oh, wir stehen hier bestimmt irgendwo, wo wir nicht stehen dürfen. Jetzt kommt er und sagt irgendwie, was macht ihr denn hier? Nicht so cool. Und so, ne? Das ist, was man so denkt, was einem vielleicht auch in Deutschland passieren könnte. Und Tatsache war aber, der ließ das Fenster runter, meinte, ob alles okay wäre, ob wir irgendein Problem hätten. Und ich so, nee, danke, es ist alles gut, wir übernachten hier nur, wenn das in Ordnung ist. Ja, aber das ist doch gar kein schöner Platz. Guck mal da hinten, da bei den Häusern, da wohne ich auch. Wollt ihr nicht mit nach hinten fahren? Das ist doch viel schöner da hinten. Das steht da ein bisschen geschirmter so. Also der hat, weißt du, so wo du eigentlich denkst, oh, jetzt nerven wir hier irgendwen. War eigentlich, der hatte eigentlich eher so Mitleid, weil ich dachte, oh Gott, warum stehen die denn hier? Es doch, kann doch viel schöner sein. Und dann denkst du, weißt du, das sind so Wildcamper, eindeutig nicht aus dem Oman, stellen sich halt in die Landschaft, könnte man auch ganz anders drauf reagieren. Also so, eher so in der Art sind dann die Begegnungen. Oder auch bei unserer Beduinenfamilie da in der Wüste hatte der Beduinenpapa so ein bisschen Probleme mit seinem Booking. Profil, ne? Sein Englisch war jetzt auch nicht ganz so super oder relativ schlecht auch. Und dann hatte er mich gefragt, weil das irgendwie nicht so richtig online war. Da gab es so ein bisschen Probleme, und dann hat er mich gefragt, ob ich ihm kurz helfen könnte. Und dann habe ich mich da mit ihm am späten Abend noch reingefriemelt, das irgendwie wieder in Ordnung zu kriegen. War auch nicht ganz so einfach. Und dann hatten wir das aber irgendwann gelöst. Und dann mit Google Translator und alles, ja, so ungefähr, dass wir so miteinander kommunizieren konnten. Und dann war der so happy darüber am nächsten Tag. Und das, obwohl er so ein halbwegs reservierter Typ ist. Na? Am nächsten Tag haben wir ja unsere Wüstentour gemacht und dann kam der mit lauter Geschenken. Ein Schal für mich und ein Schal für Tobi. Und ich, ne, also, um sich zu bedanken. So, weil einfach, ne, es war halt mega happy, dass es funktioniert hat. Und dass man ihm irgendwie, dass wir aufgeschlossen waren, ihm da irgendwie so ein bisschen zu helfen. Und ich dachte so, ja, ist doch cool. Also, jetzt funktioniert, ist auch schön, wenn dein Business jetzt auch besser läuft. Ist doch eine tolle Unterkunft. Wäre ja schade, wenn es nicht so ist. Hätte er jetzt nun sich wirklich nicht bedanken müssen, aber war halt so voll überschwänglich dann auch. Und dann sind wir mit dem halt durch die Wüste gefahren und endet diese Wüste, das ist auch landschaftlich total irre. Du fährst halt ewig durch diese Wüste und irgendwann endet diese Wüste auf einer Straße, hinter der direkt das Meer kommt. Also du siehst aus der Ferne, dass der Horizont auf einmal ins Meer übergeht.
Oh, geil.
Und richtig cool, also auch voll die geile Erfahrung. Und da haben wir wollten wir noch eine Lunchpause machen, die hatten noch Lunch eingepackt und seine zwei Töchter waren dabei. Und die kleinere von denen, die hatte ich eh total gefressen, total niedlich, weil die hatte so ein total schelmischen, eine ganz schelmische, aber auch irgendwie niedliche Art. Die war schon am Abend davor am Lagerfeuer dabei und hat ihren Papa immer so ein bisschen geärgert und die war sehr, also die war pfiffig und sehr lustig und irgendwie so schelmisch. Und die hat auch immer so uns so angeguckt und immer so süß gegrinst. Naja, und dann sind wir am nächsten Tag eben ans Meer und sobald wir da angekommen sind, sind die beiden Mädels, während der Papa den Lunch da aufgebaut hat, direkt runter zum Meer gerannt und haben angefangen, Muscheln zu sammeln. Das war für die halt auch wie so ein Tagesausflug. Und die allererste Muschel, die sie gefunden haben, die sie schön fanden, sind sie sofort zurückgekommen und haben mir geschenkt. Und
Ja.
das war so ein süßer Moment. Die liegt auch immer noch auf meinem Schreibtisch zu Hause, weil das so ein niedlicher Moment war. Die waren so begeistert. Ne? Das war so Tagesausflug, jetzt was Besonderes, da so ihre kleinen Schätze einsammeln vom Meer. Das fand ich auch ganz niedlich. Ja.
Ja, schön. Ja, wenn wir gerade beim Thema Lunch auch sind, was muss man denn probieren in im Oman?
Also ich bin ja normalerweise voll der krasse Foodie und hätte bei anderen Ländern bestimmt 20 Sachen, die ich dir sagen könnte. Beim Oman ist es für mich ein bisschen schwieriger, so als Vegetarierin, die ich ja unterwegs bin. Und weil wir halt wild gecampt haben. Das heißt, wir haben halt recht viel selber einfach gekocht und waren sehr wenig essen. Ich weiß, dass wir in Nisswa waren wir sehr schön frühstücken in einem bisschen mehr so fancyen Café, wo wir übrigens die krasseste Latte Art, die ich überhaupt in meinem ganzen Leben jemals hatte, der hat mir ein Einhorn auf meinen Kaffee gemalt. Das ist völlig, bis da so morgens alles ist still, nichts ist los und dann kriegst du so ein Einhorn auf deinen Kaffee, denkst du so, okay, Oman,
Okay.
was geht? Was ist bei euch los, ey? Richtig krass. Nee, da hatten wir ein ganz tolles Frühstück. Das war so wie so lauter kleine Tapas, ne? So mit Oliven und allen möglichen kleinen Sachen. Das war sehr lecker, verschiedenste Cremes und so. Das war richtig gut. Und ansonsten habe ich mich immer sehr an so gemüseartige Gerichte gehalten. Also nach Möglichkeit. Mein Freund hat, glaube ich, relativ viel Hühnchen gegessen. Aber da kann ich dir jetzt leider nicht mal, das steht so fürs nächste Mal auf dem Tableau, dass man sich dann doch mal gezielt auch nochmal eine Unterkunft sucht, wo man weiß, die haben auch ein Restaurant oder es ist eine Familie vielleicht auch. Ich weiß so, von Freunden eben auch, dass die da recht begeistert waren und dass man da ganz durchaus auch ganz gut essen kann, wenn man aufgeschlossen ist, ja.
Ja, und was gab's da bei dem Lunch, als er euch was zubereitet hat? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Für mich immer viel Reis. Reis und auch so Gemüse, also eingekochtes Gemüse mit so Soßen. Genau, das hatten wir auch am Abend davor. Da hatten wir auch im Lagerfeuer gemachtes Brot, so ein dünnes Fladenbrot, das war auch ultra lecker. Also immer so Kartoffeln und Gemüse eingekocht mit so einer Soße, aber jetzt auch nicht besonders scharf oder so, ne, dass man jetzt in einer Weise denkt, das würde man nicht essen können oder so, sondern total gut verträglich auch.
Ja. Ah ja, okay, spannend. Ja, da bin ich gespannt auch, was du sagst, wenn du da nochmal hinreist und vielleicht nochmal mehr probierst, mit was für Ideen du dann vielleicht auch zurückkommst.
Aber
Dann
auf jeden
kannst du
Fall
das ja.
Datteln mitbringen, ne? Das ist, also Datteln
Ja,
muss ich
das ist da.
einkaufen, das ist wohl klar.
Man kann ja dann bei dir auf den Seiten ja auch nochmal nachlesen. Ich packe das alles nochmal mit dann auf die Shownotes mit drauf. Ja, genau. Okay, dann erzähl nochmal, was sollte vielleicht für Reisevorbereitungen geben, wenn du sagst, ihr habt euch da einen Kaffee geholt, wie habt ihr bezahlt? Konnte man irgendwie mit der normalen Kreditkarte bezahlen oder wart ihr irgendwie vorher Geld tauschen? Wie habt ihr das gemacht beispielsweise?
Also Zahlen gingen echt oft mit Karte. In Deutschland. Es gibt so wenige Länder. Also ich meine, gut, doch, es gibt schon, also wenn wir immer, also in Ländern sind, wo weniger wo der, sagen wir, das durchschnittliche Gehalt niedriger ist, dann ist es ja häufiger so, dass Bar schon noch viel wert ist. Aber wir Deutschen sind da schon sehr speziell. Nee, der Oman, das darf man, das ist vielleicht auch nochmal interessant zu wissen, auch für die Vorbereitung, was so Sicherheit und sowas angeht, ja. Der Oman ist ein Land, dem es gut geht. Also die sind im Schnitt, was sag ich mal, haben die ein ungefähr ähnliches Einkommen, ganz grob, ja, ungefähr ähnlich wie wir im durchschnittlichen Einkommen. Das heißt, das ist halt auch ganz angenehm. Man kann wirklich also auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Es gibt ja Länder, in die reist du, da hast du das Gefühl, dass dir alles hinterhergetragen wird und dass jeder noch 25 Knickse vor dir macht. Und das ist dann schon irgendwann richtig unangenehm. Im Oman ist man höflich und hält eine höfliche Distanz, ist super gastfreundschaftlich so, aber es ist auf Augenhöhe. Und das macht es wirklich, wirklich sehr, sehr angenehm. Das heißt, auch dahingehend, was Sicherheit angeht, braucht man sich eigentlich gar nicht kümmern. Also es ist wirklich easy. Ansonsten in der Reisevorbereitung auch ganz unkompliziert. Also es gibt nicht viel zu tun. Also es ist gar nicht so speziell. Wir haben sicherlich ein bisschen Geld abgehoben. Vieles davon, wie gesagt, ging aber mit Karte. Das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Und das eigentlich kannst du, also ne, sagen wir, du hast deine Reise gebucht, du hast deine Einreiseerlaubnis und alles, das ist easy. Go for it. Also du musst nichts weitermachen. Was ich auf jeden Fall machen würde, wenn man vorhat, mit einem Dachzelt unterwegs zu sein oder zu campen in irgendeiner Form, dran denken, dass die Nächte deutlich kälter sind als die Tage. Das ist halt einfach, weil ne, das ist halt sehr viel freie Fläche, es ist ja teilweise wüstenartig. Das heißt, eine Jacke macht schon definitiv Sinn, auch wenn es tagsüber warm ist. Kleidung mitnehmen, die eben leicht und angenehm ist, auch wenn es warm ist, aber trotzdem entsprechende Körperteile bedeckt. Wer wild campen will, Feuchttücher für die Katzenwäsche. Ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und irgendwie eine Art von Solarlampe für Zelt oder so auch gut. Man kriegt meistens Taschenlampen mit, aber für so ein bisschen mehr Stimmung ist irgendwie eine kleine Solarlichterkette oder sowas ganz toll. Und ansonsten, genau, festes Schuhwerk, wenn man vorhat zu wandern. Es gibt auch am Canyon Jebel Shams auch ein absolutes Highlight dieser Canyon. Kann man auch direkt dort campen. Selbst dort gibt es so eine Weise guten Kaffee. Das ist wirklich absurd, aber auch da richtig, richtig toll. Da haben wir Silvester verbracht. Da waren wir in der Nacht von Silvester. Ja, standen neben uns noch drei andere Autos und die hatten Lagerfeuer gemacht und dann war alles andere war ruhig und Sternenhimmel. Also ganz herrlich.
Wow.
Richtig schön. Genau, also da einfach gucken, dass man die richtige Kleidung dabei hat. Mücken waren gar kein Problem bei uns. Insofern auch was jetzt Impfung oder irgendwas angeht, total unkompliziert. Also eigentlich ein Land, was es einem ziemlich leicht macht.
Ja,
Tatsächlich.
klingt
Ja.
so. Also richtig gut. Mega, ist auf jeden Fall auf meiner Liste jetzt mit drauf. Ich will mir das unbedingt mal anschauen. Es klingt wirklich spannend. Wenn man runterkommen will, wenn man irgendwie sich was Schönes anschauen will, einfach so ein bisschen Natur genießen, noch mal ein bisschen mehr chillen. Ja,
Ja, ich
ist
glaube
eine
auch,
große
dass es.
Destination.
Ja, ich glaube, es kann auch gut, jetzt haben wir keine Kinder, aber ich glaube, das kann auch gut mit Kindern funktionieren, weil es halt nicht so hektisch ist. Ne? Es ist
Ja.
nicht so aufgeregt, hektisch, man geht nicht verloren. Die Hotels sind, wie gesagt, sind alle total nett. Also ich glaube, das kann halt auch sehr gut funktionieren. Ja.
Ja, mega gut. Und du meinst, man braucht eigentlich nur eine Einreisegenehmigung oder was? Musst du da im Vorfeld was machen oder ist es im
Das ist
Flugzeug
so
dann
ähnlich.
oder wie funktioniert
Ja, nee, ich glaube, das haben wir vorweg gemacht. Aber das ist so ähnlich bei mir wie mit den Flügen. Das erledigt ist auf mein
es?
Jobgespräch. Wir können das gerne mal noch in die Shownotes packen, weil ich habe ja immer 100 Notizen zu allem. Also wissen tue ich es irgendwo in meiner Ablage liegt das. Aber ich glaube, wir haben das vorweg irgendwie angemeldet. Aber es war auch das am Flughafen. Auch das ging schnell. Da haben wir auch nicht stundenlang angestanden, wie du es dann manchmal kennst oder so. Einreise war auch unkompliziert. Also schon allein die Tatsache, dass das in meinem Kopf keine extra Speicherkapazität gekriegt hat, zeigt mir, wie einfach es war.
Genau, hast du recht. Ja, cool. Hast du abschließend noch irgendwas, was dir einfällt zum Oman, wo man jetzt, ja, wo wir noch gar nicht drauf eingegangen sind, auf irgendein Thema oder was du sagst, das möchtest du gerne noch vorstellen?
Nee, ich würde sagen, machen. Also, genau, alle, die es gerne mögen, ein bisschen ruhig, also ruhiger im Sinne von unaufgeregt, im Sinne von nicht überlaufen, im Sinne, also gerade diejenigen, die es lieben, auch als Selbstfahrer unterwegs zu sein. Gruppenreisen, wie gesagt, kann man auch machen, ne? Das auf jeden Fall. Ich glaube, was vielleicht noch ein Thema ist, tatsächlich, weil ich das auch vorher recherchiert hatte und mir erhofft hatte, ist das Thema Schildkröten. Der Oman ist eins der Länder auf der Welt, wo ganz, ganz viele Schildkröten auch also Eier ablegen und dementsprechend schlüpfen. Also man kann sich eigentlich auch erhoffen, Schildkrötenbabys am Strand zu sehen. Aber dann sollte man echt zur richtigen Jahreszeit da sein. Wir waren ja Anfang des Jahres da. Das passiert zwar theoretisch das ganze Jahr über, aber dann halt viel, viel weniger. Und dann gibt es halt auch nur sehr wenig Spots. Das ist nicht ganz so einfach rauszufinden. Man gibt so zwei, drei Spots. Gibt auch Hotels, die einem da irgendwie Touren anbieten und so. Aber dann sollte man wirklich zur richtigen Jahreszeit da sein und dann natürlich auch immer respektvoll damit umgehen. Ich weiß, wir waren an einer Stelle, da waren wir tagsüber in einem Museum zu dem Thema. Da hätte man abends das auch beobachten können, mit einer relativ kleinen Wahrscheinlichkeit zu der Zeit, als wir da waren. Deswegen haben wir uns dann schlussendlich dagegen entschieden und sind weitergefahren. Und die hätten schon dafür gesorgt, dass man den Abstand auch hält. Das war eine ganz offizielle Geschichte. Das war richtig geschützt, auch mit Mauern und so. Aber grundsätzlich genau das ist, sollte, wenn man da jetzt drauf Wert legt, dann muss man aber wirklich nochmal gucken, welche Jahreszeit und welcher Spot Sinn macht. Dann grenzt man sich aber im Zweifelsfall auch an anderen Stellen ein. Es gibt auch im Land noch ganz andere Sachen, die man sehen kann. Also es gibt auch Wildtiere an anderen Stellen. Es gibt auch, ne, noch viel, viel mehr zu entdecken. Deswegen hoffe ich also auf Reise Nummer zwei. Aber ich glaube, so der Norden, die Route, die wir so gemacht haben, ist eigentlich schon recht, wirklich als Anfänger wirklich schon die beste Version.
Ja, erstmal um einen schönen Eindruck auch zu bekommen vom Land und klingt auf jeden Fall mega spannend. Ja, dann kommen wir jetzt aber leider erstmal zu meinen beiden letzten Abschlussfragen. Handgepäck heißt ja der Reisepodcast. Gibt es irgendwas, was du immer in deinem Handgepäck auf Reisen hast? Als Reiseblogger weiß ich nicht.
Ja,
Bestimmt irgendwie.
definitiv. Ich meine, mein Handgepäck ist immer voll mit Technik, grundsätzlich. Das heißt, Kamera ist definitiv da drin, die ganzen Akkus, die ja ins Handgepäck rein müssen. Ich habe immer eine Refillflasche dabei. Also genau die. Da passt 1 Liter rein. Das ist zwar nicht unbedingt so, dass ich die in den Ländern immer super verwenden kann, weil manchmal das Wasser ja nicht so die beste Trinkqualität hat. Aber ich reise ja immer von Berlin ab und am Berliner Flughafen kann man die dann immer nochmal auffüllen. Das ist immer gut bei längeren Flügen. Neigt man ja leider dazu, zu wenig zu trinken, dann kommen die Kopfschmerzen, Blasenentzündung, weiß der Geier, was alles passieren kann. Also das habe ich immer dabei. Meistens habe ich irgendwie, je nachdem, was ich anziehe, aber irgendwie eine Art Tuch oder Schal dabei, weil ich einfach keine Lust habe, mir schon im Flieger die erste Erkältung wegzuholen, wenn dann alles so richtig schön runtergekühlt wird. Das vergisst man dann schnell, finde ich. Gerade bei Langstreckenflügen. Und ansonsten bequeme Kleidung vor allem anhaben. Und ja, für den Oman, fürs Dachzelt würde ich halt echt irgendwie so eine Solarleuchte vielleicht noch mitnehmen. Einfach so für die Stimmung. Also ich bin nicht jemand, der viel Kram mitnimmt, aber das so ein bisschen schön machen schon. Ja, und ich glaube, Kopfhörer und Handy für Musik und Podcast, das auf jeden Fall auch, ja.
Und hast du dir auf dem Rückweg was für Souvenir als Souvenir mit eingesteckt?
Ja, ich habe mir mitgenommen Weihrauch, ätherisches Öl. Dann habe ich ganz viel Tee für meine Schwiegermama mitgenommen. Dann haben wir auch für Freunde und auch Datteln, Freunde und Familie haben Datteln gekriegt. Und wir hatten ja noch die Geschenke von unserem Beduinenpapa, deswegen ich habe jetzt keine Schals oder sowas gekauft. Und die Muschel von der Kleinen noch. Und habe ich mir selber noch was weiteres gekauft? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, ich habe mich da drauf auf Datteln und das ätherische Öl. Ja.
Okay, jetzt bin ich gespannt. Hast du ein Lied, was du mit deiner Reise in den Oman noch verbindest, was du jetzt auf unsere Handgepäck-Spotify-Playlist packst?
Ja, ich würde gerne In the Midday Sun draufpacken von Winter. Winter aber mit V geschrieben. Weil das ist, also es ist jetzt keine omanische Musik in dem Sinne, aber es ist was, was ich finde vom Klang und von der Melancholie irgendwie, vom Text her sehr gut zu Nächten in der Wüste passt, indem man irgendwie in den Sternenhimmel guckt und mal alles so ein bisschen Revue passieren lässt.
Ja, sehr gut. Ja, und ich habe im Vorfeld von der Aufnahme nochmal so ein bisschen geschaut, was es so für Lieder gibt aus dem Oman. Und habe, das Lied heißt auch Oman, von Ahmed Al-Bahar rausgesucht. Und das packe ich auch nochmal mit drauf, damit, ja, entlasse ich uns sozusagen jetzt hier mit omanischer Stimmung aus dieser Folge und freue mich. Aber würde sagen, du hast vorhin schon angesprochen, Sri Lanka. Ich hatte eine unfassbar tolle Ayurveda-Massage und habe dann gehört, auf Sri Lanka kann man richtig gut Ayurveda machen. Also wenn du magst, machen wir gerne noch eine zweite Folge zum Thema Sri Lanka. Hättest du Bock?
Auf jeden Fall, das machen wir. Sri Lanka ist sowieso, bin ich gerade in der Reiseplanung für die dritte Reise, also insofern passt das super gut.
Sehr,
Machen
sehr
wir.
gut. Ich liebe ja normalerweise auch Interviews mit Locals, aber auf manchen Destinationen ist es so ein bisschen schwierig, Deutschsprachige zu finden. Also wie gesagt, wenn ihr Leute kennt, dann schickt die gerne auch zu mir. Aber jetzt aus dem Oman habe ich noch niemand Deutschsprachiges gefunden. Sri Lanka genauso wenig, von daher bin ich dann gerne
Falls
immer.
ja, falls du für den Oman Lust hast, kann ich dir aber Flächenkontakt herstellen. Unser
Ja.
Reisegebieter tatsächlich, die sprechen sehr gut Deutsch. Und
Mega,
genau,
gerne.
Ahmed, der hat auch eine Weile mal, also wirklich sehr intensive Kontakte auch nach Deutschland, spricht regelmäßig, spricht echt gut Deutsch. Also auch super, super lieber Typ. Also kann ich bestimmt mal einen Kontakt herstellen.
Geil, cool. Dann machen wir Teil 2 Oman nochmal aus richtiger Local-Perspektive.
Ja,
Mega.
cool.
Ja, mach das. Danke dir. Na dann, bis zum nächsten Mal. Wie
Bis
verabschiedet
zum
man
nächsten
sich
Mal.
im Oman? Weißt du das?
Oh, nee, weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht mehr. Aber dann, man sieht sich, man hört sich. Man hört sich im
Ciao.
Podcast. Ciao. Bella, ciao.
Das geht überall. Ciao, passt immer.
Und was packst du immer in dein Handgepäck?